NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Schönen guten Abend wünsche ich. Mein Name ist Andreas Kuhnt. In den nächsten 60 Minuten wird es hier bei uns nass, bei uns feucht, denn es geht um das Hochwasser der vergangenen Monate. Klar, die Bilder um den Jahreswechsel, die waren schon beängstigend. Flüsse haben ganze Landstriche zu Seenlandschaften werden lassen. Das Wasser ist in Häuser, Sportanlagen, Ställe gelaufen, hat Wildtiere das Leben gekostet, Sachschäden angerichtet. Aber Menschen sind wenigstens nicht gestorben. Und insgesamt hat vieles bei diesem Hochwasser auch deutlich besser funktioniert als bei vergangenen Hochwasserereignissen. Bevor wir darauf schauen, was noch besser werden kann, Vera Zellmer, du hast dich ja sehr ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Wie fällt denn die Bilanz aus Sicht des Landes und der Kommunen aus?
Bisher sind die meisten recht zufrieden. Noch haben gar nicht alle abschließend Bilanz gezogen, aber das Innenministerium in Hannover sagt, vor allem dank der starken Kreisfeuerwehrbereitschaften konnte die Lage weitestgehend von den Feuerwehren selbstständig gemeistert werden. Hilfsorganisationen und THW haben unterstützt, Bundespolizei und Bundeswehr hatten ihre Hubschrauber parat. Das Deutsche Rote Kreuz, das hat ja gefordert, dass es mehr und bessere materielle Ausstattung für Katastrophenfälle gibt, aber der Landesfeuerwehrverband hat dem nicht zugestimmt, sagt, Niedersachsen hat schon viel gelernt aus vergangenen Hochwassern. Und auch vom Niedersächsischen Landkreistag und vom Städtetag haben wir gehört, das lief alles absolut vorbildlich. Auch mehr als 100.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer waren im Einsatz.
Klar ist aber auch, aus solchen Lagen kann man was lernen. Was brauchen eigentlich die Helferinnen und Helfer vor Ort? Was wünschen sich die Feuerwehren, um bestmöglich vorbereitet zu sein? Zum Beispiel haben ja viele mobile Deiche dann gehalten. Sollen davon in Zukunft mehr zum Einsatz kommen?
Ja und nein. Der Niedersächsische Landkreistag zum Beispiel fordert, dass das Land mobile Hochwasserschutzsysteme in größerer Zahl beschaffen und auch zentral zur Verfügung stellen sollte. Jetzt ist es aber wichtig zu schauen, wo ist ihr Einsatz wirklich sinnvoll. Mobile Deiche haben Vorteile gegenüber Sandsäcken. Sie sind zum Beispiel mehrfach verwendbar, schützen gleich über längere Strecken und sind mit relativ wenigen Helfern aufgebaut. Aber sie werden Sandsäcke nicht überall ersetzen können. So haben wir das zum Beispiel aus dem Kreis Hildesheim gehört, der ja mit Leine und innerste Hochwasser zu kämpfen hatte. Bei diesem Hochwasser sind schon deutlich mehr mobile Deiche zum Einsatz gekommen als 2017 in Hildesheim, in der Stadt selbst, so ein mobiler Deich. Und da ist er auch sinnvoll, sagt Kreisbrandmeister Matthias Mörke. Der kann da aufgebaut werden, wo immer wieder Hochwasser droht. Und auf den Straßen ist Platz dafür und der Untergrund ist ebenmäßig.
Warum kann man denn solche Systeme nicht überall aufbauen?
Ja, weil sie im Vergleich zu Sandsäcken doch relativ unflexibel sind. Mit Sandsäcken kann man um die Ecke bauen, kurze Sperren errichten, Deiche erhöhen, Löcher ausbessern, Schadstellen flicken. Aber, und das ist eben der Nachteil an Sandsäcken, man braucht viele Helferinnen und Helfer, die sie füllen, tragen, stapeln. Das dauert und ist anstrengend, viel Aufwand also. Sandsäcke müssen auch aufwendig entsorgt werden. Die sind ja Sondermüll, weil nie sicher ist, ob da etwas ausgelaufenes Öl im Wasser war zum Beispiel. Und am Ende müssen sich mobile Deiche und Sandsäcke eben ergänzen. Da, wo klar ist, hier kommt das Wasser, kann der mobile Deich frühzeitig aufgebaut werden. Bereiche, die plötzlich betroffen sind, können mit Sandsäcken geschützt werden. Der Kreisfeuerwehrverband Hildesheim hat sich also vorgenommen, weitere 240 Meter Deich anzuschaffen, um die Gemeinden damit zu unterstützen. In diesem Hochwasser hat der Kreis Lüchow-Dannenberg mit so einem System ausgeholfen.
Was sind weitere Ideen und Wünsche der Feuerwehren und der Landkreise?
Wie gesagt, also finale Bilanzen fehlen oft noch, aber wir haben schon gehört, im Kreis Emsland, nördlich von Meppen-Fersen, da fehlt ein Warnsystem für die Ems. Der Kreisbaurat sagt, es war schwierig, die Hochwassersituation einzuschätzen, weil Pegelinformationen fehlen, vor allem nördlich der Messstationen Lingen, Dahme und Fersen. Er wünscht sich jetzt also ein Hochwasservorhersagesystem, wie es das schon am Fluss Hase gibt. Der Landkreistag hat auch festgestellt, dass das Pegelmessnetz des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz überprüft werden muss. Und dann schaut jeder Kreis, was er selbst braucht. Im Kreis Hildesheim soll ein Stromaggregat angeschafft werden. Da hat die Feuerwehr nach dem Hochwasser 2017 Sandsackfüllmaschinen angeschafft, in Dienst gestellt, gerade vor diesem Hochwasser. Das hat auch super funktioniert. Aber Kreisbrandmeister Mörke sagt, was, wenn wirklich mal kein Strom da ist, durch das ganze Wasser. Deshalb also das Stromaggregat.
Wie sieht es denn eigentlich in Sachen Zusammenarbeit und Koordination aus? Sind da noch irgendwelche Wünsche offen?
Ja, haben wir auch schon von mehreren Seiten gehört. Die Zusammenarbeit, die funktioniert insgesamt, das hat man gesehen. Aber im Kleinen wird sich mehr Austausch gewünscht und zum Teil auch mehr Information zur Koordinierung. Also hat jemand vielleicht Sandsäcke übrig, die im Süden des Landes nicht mehr gebraucht werden, aber im Norden des Landes dringend. Das Innenministerium erklärt, das Material ist zentral erfasst und katalogisiert, sodass landesweit jederzeit klar ist, welche Ressourcen einsetzbar sind. Katastrophenschutzbehörden können also tagesaktuell schauen, wo gibt es noch Deiche, Hochleistungspumpen und so weiter. Für alle Katastrophenschutzbehörden wird jetzt gerade gerade auch eine einheitliche Software ausgerollt für den besseren und schnelleren Überblick.
Ja, danke dir, Vera, für diesen Überblick. Damit alle besser vorbereitet sind, ist sicher noch jede Menge Geld nötig. Nicht nur für die Ausrüstung der Helferinnen und Helfer, wenn das Hochwasser da ist, sondern auch um Deiche zu ertüchtigen und Rückhaltebecken zu bauen. Auch das wird ja im Moment gefordert. Also, da ist noch einiges zu tun in den nächsten Jahren. Und genau das Thema wird uns auch weiterhin beschäftigen hier in unser Thema. Ja, das waren schon aufregende Monate, aufregende Wochen, die da hinter uns liegen. Vielfach waren wir in Niedersachsen vom Hochwasser betroffen und das ist unser Thema heute hier am Donnerstagabend. Keine Frage, das Hochwasser zu Weihnachten und Silvester war vor allen Dingen in Verden ein sogenanntes 50-jähriges Hochwasser. Das kommt also nur alle 50 Jahre mal vor. Zuletzt waren Aller und Weser davor 1981 so weit über die Ufer getreten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sieht es denn heute an den Flüssen aus? Maren Mommsen hat sich in Verden an der Aller nochmal umgesehen und umgehört.
Auch heute ist die Aller noch immer nicht ganz zurück in ihrem normalen Flussbett. Noch immer fließt sie in Verden in rasantem Tempo an der Stadt vorbei. Aber das sei nicht beunruhigend, betont die Leiterin der unteren Wasserbehörde beim Landkreis Verden, Melanie Winter-Lücking, direkt am Allerufer.
Ja, aktuell ist es entspannt, weil hier unten führt noch Hochwasser. Aber ja, eben momentan hier schon im Bett der Aller, ein bisschen oberhalb, haben wir ja auch noch Ausuferungen in die Flächen. Aber es ist eben keine Gefahr mehr. Das ist mitten im Überschwemmungsgebiet und damit völlig in Ordnung.
Was die Wasserbauingenieurin so gelassen beschreibt, war für einige Anwohner der flussnahen Straßen in der Verdener Altstadt, dem sogenannten Fischerviertel, erneut alarmierend. Gerade den neu zugezogenen steckt der Schreck der Hochwassernächte um den Jahreswechsel noch immer in den Knochen. Wie Iris von Brill. Sie hatte als einzige im Fischerviertel ihr Haus für einige Nächte zwischen Weihnachten und Silvester verlassen müssen. Als sie jetzt, Mitte Februar, sah, dass das Wasser der Aller erneut stark anstieg, schlug ihr Herz sofort schneller.
Letzte Woche, wie das Wasser dann überschwappte übers Bollwerk, da habe ich dann schon wieder Magengrummeln bekommen. Da war mir nicht ganz gut.
Hochwasserhilfen hat sie für ihre Schäden nicht beantragt. Die seien ja für andere Betroffene gedacht gewesen, sagt von Brill. Bei ihr waren keine Haushaltsgegenstände beschädigt. Aber die Standfestigkeit des Hauses schien Ende des Jahres kurzzeitig in Gefahr. Da schwappte die Aller, die eigentlich einige Meter von ihrem Haus entfernt vorbeifließt, plötzlich an die Oberkante der Terrasse. Ihr Haus wurde unterspült. Allerdings von einem übergelaufenen Abwasserrohr, wie sich später herausstellte, und nicht direkt von der ein paar Meter entfernten Aller. Das weiß sie heute. Nun wartet von Brill auf die Bauarbeiter, die die unterspülte Hausecke sanieren sollen. Ganz entspannt ist Iris von Brill deshalb noch nicht beim Blick auf den Fluss.
Ja, bis zum Genießen ist, glaube ich, noch ein Stück weit Zeit, weil es ist am Haus ja eben halt auch noch nicht alles wieder okay. Da müssen wir jetzt auch abwarten, bis die Wetterlage sich ein bisschen entspannt, bevor die Bauarbeiten losgehen können.
Von Brill hat keinen Anspruch auf die bisherigen Hilfen des Landes. Sie war bei Freunden untergekommen, hatte keine Hotelkosten. Bei ihr handelt es sich vor allem um bauliche Schäden an ihrem denkmalgeschützten Haus, nicht um kaputte Haushaltsgegenstände. Deshalb hat sich Iris von Brill an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gewandt.
Wir haben alle Unterlagen ausgefüllt und haben Fotos beigelegt vom Hochwasser, aber jetzt auch danach. Ich habe jetzt allerdings nach anderthalb Wochen bisher noch keine Antwort erhalten, aber die würden die Bauarbeiten mit 2.500 Euro unterstützen und da müssen wir jetzt einmal schauen, ob das genehmigt wird.
Grundsätzlich sei jeder Hausbesitzer selbst für einen ausreichenden Schutz seiner Gebäude verantwortlich, sagt Wasserbauingenieurin Winter-Lücking.
Das ist bei Starkregen oder anderen Ereignissen ja genauso, dass ich mein Grundstück besser so ausgerichtet habe, dass die Regenrinne nicht gleich ins Kellerfenster läuft. Und da ist jeder einfach auch mit in der Pflicht. Das kann nicht immer von jemandem anderen mitgelöst werden, sondern da müssen alle so ein bisschen aufpassen. Es ist die technischen Möglichkeiten, die es gibt, auf jeder Ebene von jedem einfach auch ausgeschöpft werden.
Das heißt, jeder ist für sein Haus selbst verantwortlich. Dennoch überlegt auch die Stadt Verden, wie sie ihre Einwohner vor künftigen Hochwassern besser schützen kann. Bislang hatten sich die aller Anwohner aus optischen Gründen stets gegen einen Schutzwall zwischen ihren Häusern und dem Fluss ausgesprochen, sagt Philipp Rohlfing, Ordnungsamtsleiter in Verden. Das sei nach dem Silvesterhochwasser nun wohl anders.
Ich habe schon den Eindruck und gehe davon aus, dass sich die Bewertung und die Situation etwas verändert hat in den letzten Jahren und jetzt aufgrund des aktuellen Ereignisses, so dass wir das gerade nochmal bewerten, was wir mittel- und langfristig machen und ob wir eben auch kurzfristig Lösungen schaffen können durch eine mobile Hochwasserschutzlösung.
Einen Schutzwall, egal ob mobil oder aus Stein gebaut, würde die Stadt, möglicherweise unterstützt durch das Land, bezahlen, sagt Rolfing. Und bedingt durch das Hochwasser zwischen Weihnachten und Neujahr könnten diese Entscheidungen auch relativ schnell fallen.
Aber ich rechne damit, dass das Land in diesem Jahr Mittel zur Verfügung stellt und ein Förderprogramm aufstellt, wo wir uns dann beteiligen werden.
Welche Art von Schutzwall, mobil oder stationär, Pferden in Zukunft vor Hochwasser schützen wird, das müssen nun die Politiker im Stadtrat entscheiden.
Soweit die Situation in Pferden. Jetzt gehen wir mal in den Süden unseres Landes, der Seeburger See bei Göttingen. Das ist ein beliebtes Naherholungsziel. Im Volksmund wird es auch als Auge des Eichsfeldes bezeichnet. Direkt am See liegt das Ausflugslokal Graf Isang. Hier finden regelmäßig Hochzeitsfeiern, Jubiläen und Frühstücksbuffets statt, bis das Hochwasser kam. Seitdem fristet die Gaststätte ein Inselleben. Marco Schulze mit der ganzen Geschichte.
Ohne Trecker kommt Jürgen Kerl nicht in sein Lokal. Der Restaurantbetreiber ist seit dem Hochwasser auch als Chauffeur gefragt. Seine Gaststätte ist von Wasser umgeben, von zu viel Wasser. Auch Gummistiefel helfen da nicht mehr. Noch immer ist der Weg zu seinem Lokal knapp 40 Zentimeter überschwemmt. Das geht nun schon Monate so.
Der Super-GAU kam dann zu Heiligabend und ersten Weihnachtstag. Und da stieg das Wasser dann so schnell und auch entsprechend hoch, dass wir nur noch mit einem Trecker und Anhängertransfer hier die Gäste zu uns bringen konnten.
Eine Notlösung, auf die Jürgen Kerl nun notgedrungen widersetzt. Der Seeburger See ist noch immer vollgelaufen. Die Zu- und Abläufe können das Wasser nicht halten. Die Folge: Wege, Wiesen und eben auch der Zugang zum Restaurant sind überschwemmt. 2 Monate steht Jürgen Kerls Betrieb still. Kein Gast, kein Geld und viele aufgeschobene Familienfeiern.
Jetzt kommen wir in eine Situation, wo wir nicht mehr viel was absagen und verschieben können, da ja dann im April schon wieder Kommunion, Konfirmation und die Feierlichkeiten losgehen. Also müssen wir vorher zusehen, dass wir die jetzt angemeldeten Feierlichkeiten abfrühstücken.
Also kommt seit ein paar Tagen wieder sein Trecker-Anhänger-Shuttle zum Einsatz. Mittlerweile mit 4 Bänken an Bord. Für viele Gäste ein Erlebnis, für den Betreiber ein letzter Rettungsversuch.
Es ist schon sehr existenzgefährdend, weil wir hier um einige Zigtausende, um fast zu sagen schon 100 bis 150.000 Euro Umsatzverlust rechnen. Und die Löhne laufen ja trotzdem weiter.
Die Elementarversicherung greife hier nicht, weil nur der Weg zum Gebäude, aber nicht die Gaststätte an sich betroffen sei, sagt Jürgen Kerl. Seine Mitarbeiter entlassen, für ihn keine Option. Er brauche die 15 Männer und Frauen, um einen Restaurantbetrieb aufrechtzuerhalten. Jetzt also der Neustart mit angepassten Öffnungszeiten und neuem Konzept.
Wir werden jetzt verstärkt auf der Terrasse draußen nur mit SB-Bereich arbeiten, damit wir Personalkosten einsparen.
Das mag die Gaststätte kurzfristig retten, doch langfristig müsse eine andere Lösung her. Und da sieht der andere gefordert.
Schuld ist, dass über Jahre und Jahrzehnte schon die Flutgräben nicht vernünftig gesäubert werden.
Zuständig dafür ist der Unterhaltungsverband Ruhme. Doch der sieht keinen Handlungsbedarf. Die Gräben zu säubern würde ein zukünftiges Hochwasser nicht verhindern, teilte der Verband auf NDR-Nachfrage mit. Auch der Kreis Göttingen sieht nicht den mangelnden Zustand der Gräben, sondern die außergewöhnlichen Regenmengen als Ursache. Die Samtgemeinde Radolfshausen bedauere die Situation, könne aber auch nicht helfen, so Bürgermeister Arne Behre.
Es ist nicht so wie in der Badewanne, dass ich einen Stöpsel ziehe. Das geht einfach nicht. Das Wasser sucht sich in den meisten Fällen wirklich den eigenen Weg. Und das ist der tiefste Punkt in der Samtgemeinde Radolfshausen. Und da sammelt sich das Wasser an der Stelle. Ist risikobehaftet, der Standort da unten im Hochwassergebiet.
Hochwasser am Seeburger See. Nicht das erste Mal, aber das erste Mal in dieser Dimension.
Es ist eine sehr unglückliche Situation an der Stelle, das muss man ganz klar sagen. Aber man darf eins nicht vergessen, dies ist ein Ereignis, was es seit 50 Jahren so in der Form noch nicht gegeben hat. Die nächsten 20 Jahre kann es wieder alles ganz normal sein und alles gut sein.
Eine Lotterie mit der Natur, damit kann und will sich Jürgen Kerr nicht anfreunden.
Dieser Zustand kann ja für das Restaurant auf Dauer nicht sinn- und zweckführend sein, weil das Restaurant ist ja auf lange Sicht sonst totgeschrieben.
In einem Jahr läuft der Pachtvertrag aus. Bis dahin müsse eine Lösung her. Sonst wird Jürgen Kerl wohl die Reißleine ziehen.
Ja, eine traurige Geschichte rund um das Hochwasser, wie sich das Hochwasser an der Elbe bemerkbar gemacht hat und was möglicherweise getan werden kann, damit wir besser auf Hochwasser vorbereitet sind. Dazu mehr gleich in unser Thema.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Das Hochwasser beschäftigt uns heute in unser Thema. Es hat uns ja alle beschäftigt oder viele von uns in Niedersachsen rund um den Jahreswechsel und einige auch ein bisschen drüber hinaus. Denn zum Beispiel rund um die Elbe oder an der Elbe, da gab es immer wieder neue Hiobsbotschaften in Sachen Hochwasser. Und betroffen davon natürlich vor allen Dingen der Artlenburger Deichverband, der für 87 Kilometer Deiche in den Landkreisen Lüneburg und Harburg zuständig ist. Geschäftsführer ist Ansgar Detmar. Herr Detmar, ist denn mittlerweile eigentlich alles wieder so ein bisschen in Ruhe bei Ihnen vor Ort?
Ja, in Ruhe ist relativ, kann man sagen. Also wir sind immer noch betroffen von dieser dritten Hochwasserwelle, die durch die Elbe fließt. Ja, im Moment haben wir so Wasserstände um die 6,40 Meter beim Pegel Hohnsdorf. Und das ist immer noch höher als die Topografie im Verbandsgebiet. Also da haben wir so 4 bis 5 Meter. Also wir haben immer noch mit Elbwasserständen zu tun, wo es wichtig ist, dass man funktionierende Deiche hat.
Beunruhigt Sie das eigentlich, dass das in diesem Jahr so besonders heftig ist? Oder sind Sie als Fachmann, als Experte, der sich ja mit Deichen beschäftigt, an sowas eigentlich gewöhnt?
Gewohnt sind wir das nicht. Also wir haben jetzt, das begann ja schon am 22.12. mit der Sturmflut, die wir hatten, die aus der Nordsee hereingedrückt ist an unsere Deiche. Damit fing es sozusagen an im Jahreswechsel. Und das war der Auftakt von so einigen Ereignissen. Da kam ja dann das Hochwasser der Elbe aus dem Einzugsgebiet. Ja, diese 1000 Kilometer Elbe, ja, die wir haben, das ist natürlich ein riesiges Einzugsgebiet, was wir haben. Und wir sind so ziemlich am Ende der Fahnenstange an der sogenannten unteren Mittelelbe und ja, haben es also immer mit Sturmfluten und mit Hochwasserereignissen zu tun. Und in diesem Jahr war es dann eben nicht nur eins, sondern in Wirklichkeit drei hintereinander, die sich auch teilweise überlagert haben. Und so in der Form hatten wir das nach den Erfahrungen auch der langjährigen Deichverbandsgremien hatten wir so noch nicht.
Wann war denn die schlimmste Phase?
Die schlimmste Phase war Anfang Januar und dann die zweite Mitte Januar und die dritte dann nochmal im Februar. Und mit den Resten davon haben wir jetzt auch noch zu tun.
Was machen Sie in dieser Zeit? Hoffen Sie dann einfach, dass die von Ihnen angelegten Deiche halten oder sind Sie dann dabei, auch noch irgendwelche zusätzlichen Vorkehrungen zu treffen?
Ja, wir hoffen natürlich, dass unsere Deiche halten, da sind wir sehr gewiss. Also wir legen ja eine gute Deichunterhaltung hin, aber das ist eigentlich auch der größte Part, den wir übernehmen können. Die Unterhaltung der Deiche, das ist ja unsere ureigenste Aufgabe und dem kommen wir auch nach. Und was machen wir? Also wenn an der Elbe ein Hochwasser steht, dann drückt es ja nicht nur durch den Deich hindurch, die Wassermassen, sondern auch der Untergrund ist auch davon betroffen. Der Urstromtan der Elbe, der führt durch unser Verbandsgebiet normalerweise, also vor Jahrhunderten, wo es noch keine Deiche gab, ist die Elbe sozusagen durch unser Verbandsgebiet geflossen und dementsprechend sind auch tiefe Geländeeinschnitte im Verbandsgebiet. Die Grundwasserstände, die sich normalerweise entspannen in dem Flusslauf der Elbe, die drücken dann halt zurück. Wir haben mit steigenden Grundwasserverhältnissen zu tun, die die Deichstabilität dann auch noch etwas in Mitleidenschaft geraten lassen.
Was machen Sie denn so unter dem Jahr, wenn jetzt kein Hochwasser ist? Pflegen Sie dann diese Deiche ganz besonders? Was machen Sie da?
Ja, wir haben in der Unterhaltung bei uns sind 5 Mitarbeiter, die Deichunterhaltungskolonne. Und die sind eben für diese 87 Kilometer Deiche auch zuständig. Und was machen wir? Wir mähen die Grasnarbe, damit wir eine stabile Grasnarbe erhalten. Mhm. Aber es ist nicht das Einzige. Wir haben auch normalerweise 2 Deichschäfereien. Im Hochwasserbereich ist das unsere Deichschäferei Erb und Henschel GbR. Die beweiden mit ihren ca. 700-800 Schafen die Hochwasserdeiche. Und die Schafe haben ja die Eigenschaft, dass sie die Grasnarbe zusätzlich nicht nur kurz halten, sondern zusätzlich auch befestigen und düngen. Und daher, das ist so eine Symbiose zwischen maschineller Deichunterhaltung und Deichunterhaltung per Schafbeweidung, die wir exerzieren. Und das funktioniert ziemlich gut, muss man sagen.
Das hört sich aber ziemlich umfassend an, aber es ist ja zur Sicherheit auch vieler Menschen, die da in der Region leben, ne?
Ja, viele Menschen, klar. Wir haben also Verbandsmitglieder über 20.000 mittlerweile. Verbandsmitglied ist man automatisch, wenn man Eigentum im Verbandsgebiet hat. Mhm. Das sind dann unsere Verbandsmitglieder. Aber im Verbandsgebiet wohnen natürlich noch viele, viele Menschen mehr. So Wir gehen so von 45.000, 50.000 Menschen aus, die bei uns im Verbandsgebiet leben. Und die verlassen sich natürlich darauf, dass die Deiche halten und auch wehrhaft sind. Ne? Wehrhafte Deiche ist das, was die Deichverbände gerne erhalten möchten.
Also bisher haben die ja offensichtlich gehalten, auch diese jetzt schweren Hochwasser, von denen Sie gerade berichtet haben. Aber wie geht das denn aus Ihrer Sicht in Zukunft weiter? Machen Sie sich da Sorgen, dass das irgendwann schlimmer werden könnte und dass Ihre Deiche dann vielleicht diesen Anforderungen nicht mehr gewachsen sind?
Ja, Sorge schon. Also wenn wir die notwendigen Handlungsspielräume haben und wenn uns die eingeräumt werden, dann sind wir auch in der Lage, Deichausbau durchzuführen. Und ja, das wird aber immer schwieriger. Also diese Planverfahren, mit denen wir es dann zu tun haben, die werden ja nicht einfacher, sondern die werden komplizierter. Da sind unterschiedliche Belange, die da berücksichtigt werden müssen. Und das versuchen wir zu beherrschen. Wir sind dann ja auch nicht alleine am Start, sondern wir arbeiten ja in Niedersachsen mit dem Landesbetrieb zusammen, mit dem niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz. Die stehen an unserer Seite, da im Speziellen der Geschäftsbereich 2, Planung und Bau. Aha. Die bereiten für uns auch Baumaßnahmen vor. Die Deichbauplanungen, die werden in der Regel durch den NLWKN organisiert und ja, aber da merken wir eben, dass da auch Fachkräftemangel herrscht. Das ist bei uns auch angekommen sozusagen, das Thema, und auch schon seit einigen Jahren. Und statt mehr Mitarbeiter werden das offenbar immer weniger. So kommt es jetzt auf jeden Fall vor. Ja, und also wir haben natürlich mit den Auswirkungen des Klimawandels auch zu tun. Das ist aber nicht unsere hauptsächliche Sorge. Wir haben eben mit dem komplizierten Planverfahren und so weiter zu tun. Also dass sie so lange dauern und dass die dass unterschiedlichste Belange eben berücksichtigt werden müssen.
Was wünschen Sie sich denn von der Politik, kann ich mir vorstellen, in erster Linie wahrscheinlich auch Geld, denn das kostet ja auch eine ganze Menge.
Ja, das stimmt. Also es gibt unterschiedliche Förderprogramme für Deiche. In Niedersachsen ist das nochmal etwas spezieller. Soweit ich weiß, gibt es im Bundesland Niedersachsen auch, ist das einzige Bundesland mit einem eigenständigen Deichgesetz. In anderen Bundesländern ist das geregelt über die wasserwirtschaftlichen Gesetze, die es da gibt. Aber in Niedersachsen im Speziellen gibt es auch ein Deichgesetz und das regelt ja, dass die gewidmeten Deiche unterhalten werden von den Deichverbänden und die Unterhaltung wird von den Deichverbänden auch übernommen, also der Deicherhalt. Aber wenn es um Ausbau oder Erhöhung geht von Deichen, dann sind wir auf Fördermittel angewiesen. Und da gibt es unterschiedliche Förderkulissen. Im Küstenschutzbereich sind das diese Küstenschutzmittel, die zur Verfügung stehen, und im Hochwasserbereich sind das Hochwassermittel. Das ist so eine Verteilung zwischen Bund und Land. Das ist etwas komplizierter, das Szenario. Aber davon sind wir auch betroffen. Also dass die notwendigen Mittel, dass die bereitstehen müssen. Ansonsten sind wir nicht handlungsfähig, was Deichausbau angeht.
Apropos Ausbau, der ist aber dringend nötig aus Ihrer Sicht. Sie müssen die Deiche erhöhen.
Ja, die Deiche erhöhen. Wobei dieses Erhöhen ist nicht immer das alleinige Thema. Also die Deiche müssen in einem guten Zustand sein und wir brauchen so einen sogenannten Drei-Zonen-Deich. Das ist geregelt in den entsprechenden Richtlinien. Die Deichbau-DIN-Norm, die es da gibt, DIN 19712, die müssen wir berücksichtigen. Und die Deiche bestehen ja nicht nur aus Sand, sondern die haben einen Sandkern, eine schützende Kleischicht. Und die Deiche müssen in unserem Bereich eine Böschungsneigung von 1:3 haben.
Aha, was heißt das?
Ja, das ist ein Meter hoch, 3 Meter breit sozusagen, 1:3. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei uns im Verbandsgebiet die Deiche um 1 Meter erhöhen müssen, das ist durchweg eigentlich der Fall, dann verbreitern wir auch die Aufstandsfläche der Deiche. Also wir gehen 1 Meter in die Höhe und zu beiden Seiten 3 Meter, also 6 Meter breitere Aufstandsfläche der Deiche brauchen wir. Und das ist eben dieser Flächenverbrauch, der uns dann auch Sorgen macht. Der Flächenverbrauch, den dann zulasten der Landwirtschaften zum Beispiel geht, oder dass wir in irgendwelchen Naturschutzgebieten hineinbauen müssen. Und das, was damit zusammenhängt, das bereitet uns zurzeit etwas Schwierigkeiten.
Das hört sich auch sehr komplex an. Und waren Sie ja gerade in den letzten Tagen auch in Brüssel und haben da auch mit Kolleginnen und Kollegen, wenn ich das richtig verstanden habe, aus anderen EU-Ländern gesprochen. Wie sieht es denn da so aus? Tauschen Sie sich da aus? Gibt es da einen konstruktiven Dialog?
Aus anderen Mitgliedstaaten sind wir nicht zusammengekommen, sondern wir haben uns da informiert in Brüssel und über unsere Schwierigkeiten haben wir da gesprochen. Und da ging es im Prinzip um diese Richtlinien, die wir berücksichtigen müssen und ob wir erreichen können, dass wir eine generelle Ausnahme vielleicht für unsere Deiche in Anspruch nehmen können. Ja, darum ging es. Also es gibt zurzeit, findet ja im Trilog dieses sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur statt. Und Wenn man das oberflächlich betrachtet, dann könnte man ja auf die Idee kommen, Wiederherstellung der Natur. Heißt das etwa, die Deiche müssen an den Flüssen weg?
Runtergebaut werden.
Die müssen runtergebaut werden, weil es wäre ja dann der Urzustand sozusagen. Ja, dem ist aber nicht so. Also das ist die Deiche als kritische Infrastruktur, die sollen natürlich nach wie vor Bestand haben und die Menschen im Binnenland auch schützen.
Schützen,
ja,
ist klar.
Genau, das auf jeden Fall. Aber dennoch wird dieser Flächenverbrauch, den wir verursachen durch Deichbau, der wird natürlich dann immer schwieriger. Die unterschiedlichen Belange, die sind dann halt zu berücksichtigen und wir müssen immer den minimalen Eingriff durchführen. Mhm. Und aus unserer Sicht machen wir das aber. Also grüne Deiche, die pflegen sich ja sehr gut in die Landschaft ein. Und und wenn wir von grünen Deichen sprechen, dann ist es ja auch so, dass wir zerstören in dem Moment auch nicht großartig die Natur, sondern wir schränken sie vielleicht temporär ein zur Zeit der Baumaßnahme vielleicht. Aber nach ein, zwei Vegetationsperioden ist davon nichts mehr zu sehen. Und dann entstehen auch wieder Biotope auf den Deichen, so wie sie jetzt auch vorhanden sind. Obwohl wir natürlich denken, der Deich ist ein rein technisches Bauwerk, aber dennoch bietet der grüne Deich natürlich auch Lebensraum für
Für einen Laien ist das ja auch so, dass man da einen grünen Deich sieht und sagt, na, das ist irgendwie ein Stück weit Natur. Ja. Aber ich habe verstanden, was da natürlich alles hintersteckt. Die Frage ist aber, nach diesen furchtbaren Hochwassern, die in den vergangenen Wochen, Monaten uns ja nun alle in irgendeiner Form betroffen haben oder viele von uns betroffen haben in Niedersachsen, haben Sie denn das Gefühl, dass die Bereitschaft jetzt sich mit dem Deichschutz oder möglicherweise auch mit dem Aufbau von Deichen zu beschäftigen, dass die Bereitschaft dazu größer geworden ist?
Ja, natürlich, wenn ein Hochwasserereignis stattgefunden hat, dann ist die Bereitschaft natürlich im ersten Moment etwas stärker vorhanden, sich da in dem Thema zu engagieren. Aber es gibt ja auch dieses geflügelte Wort, ich weiß nicht, ob Sie das schon mitbekommen haben, es gibt dieses geflügelte Wort, das stammt nicht von mir, diese Hochwasserdemenz. Ein Kollege von mir aus Lüchow-Dannenberg hat das vor kurzem auch mal in einem NDR-Fernsehbeitrag auch mal gesagt, die Hochwasserdemenz, die ereilt uns immer wieder.
Zum Beispiel, das heißt, man vergisst wieder, was da alles hintersteckt.
Genau, man vergisst diese starken Hochwassereignisse, zum Beispiel nach dem Elbhochwasser 2013, das war ja die letzte richtig große Katastrophe, die wir hatten, mit sehr hohen Wasserständen. Wir hatten ein Freibord von einem Meter, was man gerne hätte bei einem Hochwasser, das war teilweise unterschritten. Also die Wasserspiegellinie, die war wirklich fast bis Deichkronhöhe dran. Die hat auch gezeigt, dass die Deiche ausgebaut werden müssen und dass die Deiche in einem guten Zustand sein müssen. Aber im Wesentlichen sind zumindest in Niedersachsen keine großen Deichbaumaßnahmen durchgeführt worden, anders als in anderen Bundesländern. Sachsen zum Beispiel hat da wesentlich stärker ihre Deiche ausgebaut. In dem Bereich sind natürlich auch Deiche gebrochen, in Niedersachsen meiner Kenntnis nach nicht, also bei uns zumindest nicht, aber gelitten haben die Deiche schon.
Ja, dann wollen wir hoffen, dass Sie einen guten Ausgleich finden zwischen Ausbau und Erhalt der Deiche und natürlich auch den wichtigen naturpolitischen Hintergründen, die da natürlich einfließen müssen bei den ganzen Planungen. Ansgar Detmar, vielen Dank auf alle Fälle für diesen Überblick über das, was Sie machen beim Adlenburger Deichverband. 87 Kilometer Deiche in den Landkreisen Lüneburg und Harburg sind da in der ständigen Beobachtung, im ständigen Ausbau, in der ständigen Pflege.
Ja.
Mehr zum Thema gleich hier bei uns in unser Thema. Dann sprechen wir nochmal mit einem Professor, der sich sozusagen wissenschaftlich mit dem Thema Hochwasser beschäftigt und uns einen Ausblick geben kann auf das, was möglicherweise in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten auf uns auch in Niedersachsen zukommen könnte. Unser Thema, es geht um das gefährliche Hochwasser, das viele von uns gerade zum Jahreswechsel erleben mussten. Viele von uns im Norden, viele von uns in Niedersachsen. Diese Hochwassermengen haben wir in dieser Form in den vergangenen Jahrzehnten ja selten, wenn nicht gar nicht gehabt. Und deswegen sind natürlich viele, viele Menschen besonders überrascht gewesen. Viele sind davon in massiver Form betroffen gewesen. Und es stellt sich die Frage, müssen wir uns darauf einstellen, dass so etwas jetzt häufiger passiert und wie können wir uns darauf einstellen? Daniel Bachmann ist Professor für Hydromechanik, hydrodynamische Modellierung und Hochwasserrisikomanagement im Fachbereich Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Herr Professor Bachmann, diese riesigen Wassermassen, die wir da rund um den Jahreswechsel erleben mussten, haben Sie die eigentlich überrascht?
Was heißt überrascht? Man muss mal sagen, man kommt aus einer Zeit, wo es sehr trocken war. Also die letzten 10 Jahre waren sehr trocken. Ich glaube, da waren wir auf der Seite ein bisschen verwöhnt, dass es eben nicht so viel Wasser gab. Von daher hat es mich nicht überrascht. Es war klar, dass es wiederkommen würde. Und es muss auch wieder kommen, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Niedersachsen hat es vielleicht jetzt speziell extrem getroffen, aber in anderen Bereichen, wenn ich jetzt hier die Elbe zum Beispiel nehme, dann war das ein zweijährliches Hochwasser. Das heißt, es ist ein Hochwasser, das statistisch gesehen alle 2 Jahre kommen sollte. Das kam aber die letzten 10 Jahre halt nicht.
Und wenn Sie jetzt sagen, Niedersachsen hat es besonders getroffen und das war ja für viele bei uns in Niedersachsen auch überraschend. Warum war das überraschend? Wenn Sie eigentlich selber ja ein Experte sind für Modellierungen, wurde so etwas nicht irgendwann für Niedersachsen auch mal modelliert?
Nee, das gibt's schon. Soweit ich weiß, haben die Kollegen auch in der Vorhersagezentrale gut reagiert und es wurde ja auch gewarnt. Also so überraschend war es dann doch nicht, muss man sagen. Das wird modelliert, die Hochwasservorhersagezentrale modelliert das zum Beispiel, aber halt in kurzfristiger Modellierung, ne? So eine mittelfristige Modellierung ist nicht möglich, weil es halt von der Meteorologie her nicht möglich ist zu sagen, ja, in 3-4 Wochen haben wir jetzt ganz viel Wasser. Das geht nicht.
Nun ist es ja so, dass viele Sicherheitsmaßnahmen sehr kurzfristig noch ergänzt werden mussten oder überhaupt erst getroffen wurden. Viele Sicherheitseinrichtungen, Deiche und ähnliches waren am Rande ihrer Möglichkeiten. Haben wir da möglicherweise aber doch Hochwasser in den vergangenen Jahrzehnten unterschätzt?
Es sieht so ein bisschen aus, also das wird auch noch die Auswertung bringen, dass besonders so die mittleren Flüsse ein bisschen vernachlässigt wurden, das stimmt, so wie die Leine, die Aller, die es ja jetzt auch getroffen hat. Ich würde sagen, zum Beispiel die Elbe ist relativ gut aufgestellt, auch der niedersächsische Teil, aber das kommt natürlich daher, dass wir 2013 das große Hochwasser hatten. Wenn ich die Deiche jetzt an den mittleren Flüssen sehe, teilweise, wenn da Bäume draufstehen, die ja auch gefällt wurden, gab es ja auch Bilder von, dann muss man sich schon fragen, ob das noch Stand der Technik ist.
Was ist denn aus Ihrer Sicht Stand der Technik?
Also was den Deichbau angeht, eigentlich ganz klar ist der im Binnenbereich der 3-Zonen-Deich, sprich man hat vorne eine Dichtschicht aus Ton, man hat einen Stützkörper aus Sand und dann noch eine Drainageschicht aus Kies am Ende zur Landseite hin. Das ist eigentlich so der Standard, den man heutzutage baut. An der Elbe wurde das auch gemacht, gerade nach 2013 wurden ganz, ganz viele Deiche erneuert und da muss man eigentlich hinkommen und es hat natürlich auch eigentlich keinen Bewuchs außer Gras auf den Deichen etwas verloren. Das hat mit Windwurf zu tun, Durchwurzelung und so weiter. Das ist immer doch recht kritisch zu sehen.
Sie sind ja Fachmann für sowas. Werden Sie denn bei solchen Planungen eigentlich einbezogen oder wie läuft das eigentlich idealerweise, dass wir wirklich beim nächsten Hochwasser bessere Sicherheitsvorkehrungen schon sozusagen angelegt haben?
Ja, das ist auch immer eine Frage der Zeit. So eine Deichlinie zu erneuern kostet natürlich Zeit. Das muss man ganz klar sagen. Da gibt es dann auch Probleme. Dann soll die Baumreihe nicht verschwinden, ne? Das ist auch immer schwierig. Klar, man sollte jetzt diesen Drive, den man hat durch dieses Hochwasserereignis sicherlich mitnehmen. Aber wie es halt wirklich immer so ist, ne? So, man sagt so 7 Jahre ist die Kurve des Vergessens. Und dann ist das Hochwasser auch schon wieder vergessen. Und dann haben halt auch andere Sachen Prioritäten. Von daher, ja, muss man das jetzt angehen und versuchen, Deiche zu erneuern, zu sanieren, dass die entsprechend auf den Stand der Technik wiederkommen.
Sie sagen so, nach 7 Jahren ist sowas immer wieder vergessen. Kann es denn sein, dass wir schon in den nächsten Jahren wieder ähnliche Hochwasserlagen erleben werden?
Vielleicht nicht ganz so hoch, aber wie gesagt, nochmal, an der Elbe war das ein zweijährliches Hochwasser. Das hat auch eher gut getan für die Natur, ne? Mhm. Der Grundwasserhaushalt wurde aufgefüllt. Das hat halt die letzten 10 Jahre eher gefehlt. Also sprich, man war das gar nicht mehr gewöhnt, dass ein höherer Wasserstand möglich ist. Also ich nehme immer hier gerne das Elbe-Beispiel bei Magdeburg. Wenn die Elbe schon Mittelwasser hat, mittlerweile denken die Leute, das ist ein Hochwasser. Da sagt man, Leute, das ist eigentlich der normale Abfluss. Aber wie gesagt, da wir aus 10 sehr trockenen Jahren kommen, ist man das halt nicht mehr gewohnt und dann denkt man gleich, oh, da ist ganz viel Hochwasser drin. Also wir brauchen diese Hochwasser und diese kleinen, mittleren Hochwasser werden hoffentlich auch bleiben, weil sonst fehlt uns Wasser auch.
Trotzdem waren ja viele Menschen wirklich nachhaltig betroffen, irritiert. Es war für viele ja auch nahezu lebensgefährlich. Wie kriegen wir das denn einigermaßen in der Balance?
Ja, da gibt's unterschiedliche Maßnahmen. Die Deichsanierung ist sicherlich eine, wo ich auch immer für plädiere, ne, ist eine angepasste Raumplanung. Also das geht natürlich nicht mehr bei bestehenden Baugebieten, aber bei Neubaugebieten sollte man noch schärfer hinschauen, wo baut man. Klar, das sind natürlich immer schöne Lagen am Fluss, aber muss man da unbedingt bauen? Und es geht halt auch wieder darum, dem Fluss auch Natur zurückzugeben. Vielleicht jetzt nicht in den städtischen Gebieten, aber da, wo es geht, in landwirtschaftlich geprägten Gebieten, natürlichen Gebieten, dass man da dem Fluss vielleicht wieder mehr Raum gibt, dass er auch ausufern kann, dass er Überflutungsflächen bildet und so weiter. Und man muss auch sagen, ich habe Bilder von Niedersachsen gesehen, das gibt es ja auch teilweise, wo man dann diese großen Überflutungsflächen gesehen hat. So soll es ja genau sein. Da sollte halt keiner wohnen.
Genau. Wo können wir denn künftig noch wohnen? Ist das überhaupt noch sinnvoll oder muss es möglicherweise sogar eine staatliche Auflage geben, dass man in bestimmten Regionen, in bestimmten Gegenden in der Nähe von Flüssen oder auch Seen gar nicht mehr bauen sollte, bauen darf?
Gut, diese staatliche Auflage gibt es, ne? Also in HQ 100-Flächen darf man eigentlich nicht mehr bauen. Da gibt es Ausnahmen, Erweiterungen und so weiter, das ist möglich. Eigentlich gibt es diese Regel. Von daher kann man natürlich am Fluss bauen, das würde ich sagen ja. Man sollte sich aber bewusst sein, wo man baut. Man sollte, das ist ganz wichtig, in die Hochwassergefahrenkarten auch reinschauen, die ja jedes Bundesland online zur Verfügung stellt. Und einfach darauf mal achten, lebe ich in einem Gebiet, das auch überflutet werden kann. Und dann sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen, was kann ich dagegen tun. Das können Versicherungen sein, aber auch sich vielleicht auch so Gedanken machen, im Fall der Fälle bin ich vorbereitet, wo gehe ich hin, was mache ich. Also dass man sich auch selbst bewusst macht, ich lebe in einem hochwassergefährdeten Gebiet.
Gibt es denn eigentlich andere Länder, Sie selber waren ja in den Niederlanden aktiv, in denen für das Hochwasser oder gegen das Hochwasser bessere Maßnahmen vorbereitet sind?
Ja, ich muss sagen, die Niederlande, was ich an den Niederlanden schätze, ist, dass sie proaktiven Hochwasserschutz machen. Also wir haben es vorhin angesprochen, ne? Man würde den Drive nutzen von dem Hochwasser. So ist es bei uns. Ne? Man reagiert eher drauf. Wenn ein Ereignis da war, dann macht man was. Die Niederlande geht eher proaktiv ran, muss ich sagen. Die macht kontinuierlich Hochwasserschutz viel mehr. Kostet natürlich auch viel mehr Geld, muss man sagen. Dazu muss man aber auch anmerken, dass in den Niederlanden, wenn da halt was passiert, dann kann es relativ schnell zu einer nationalen Katastrophe kommen. Ne? Weil ein Drittel der Niederlande sind unter Meeresspiegel. Das sind auch die Teile, wo die Industrie steht. Ne? Das ist meistens im Westen der Niederlande, weniger im Osten, der ja höher gelegen ist. Und dann ist da natürlich wirklich eine nationale Katastrophe. Bei uns in Deutschland muss man ja auch immer wieder einordnen, ja, die Hochwasserkatastrophen sind auf jeden Fall schlimm, aber das betrifft ja immer nur einen kleinen Teil des Landes.
Naja, aber diejenigen, die da wohnen, die sind natürlich dann schon massiv betroffen und wir haben es ja auch gehört, die müssen teilweise um ihr Leben fürchten. Nun wird ja viel beim Klimawandel darüber gesprochen, dass es eben auch Wetterextreme geben kann, häufiger geben kann. Sie haben jetzt gesagt, ja, das mit dem Hochwasser, das müssen wir irgendwie einpreisen. Das ist auch nicht so ganz ungewöhnlich und an der einen oder anderen Stelle auch ganz besonders wichtig. Müssen wir denn jetzt angesichts dieses Klimawandels aus Ihrer Sicht nicht doch damit rechnen, dass diese Hochwasserlagen, die extremen Hochwasserlagen, häufiger kommen werden?
Sicherlich, also das wird ja vorausgesagt von der Wissenschaft, dass diese Extremlagen und dann nehme ich Niedrigwasser auch mal mit rein. Also uns steht wahrscheinlich bevor, dass wir extremere Hochwasser und extremere Niedrigwasser kriegen. Insgesamt kann der Jahresniederschlag gleich bleiben, aber wenn der Jahresniederschlag halt an einem Tag fällt, so ungefähr, dann habe ich halt das Problem. Ja, da müssen wir mit umgehen, wir müssen uns da anpassen und zum gewissen Grad kann man sich auch anpassen. Da gehe ich auch, das ist dann unsere Aufgabe, das ist Aufgabe der Wasserwirtschaft, neue Deiche bauen, Deiche eventuell höher bauen, Schutzmaßnahmen errichten, Warnsysteme haben und so weiter. Aber irgendwann kann man sich halt auch nicht mehr anpassen, das muss man auch ganz klar sagen. Und man will das ja wahrscheinlich auch nicht, ne? Man will ja auch nicht hinter einem 20, 30 Meter hohen Deich leben, normalerweise. Ne? Also da ist irgendwo eine Grenze gesetzt, was die Klimaanpassung angeht.
Sie wirken ja relativ entspannt und sind Sie natürlich auch Profi in diesem Bereich. Und Sie haben aber auch gerade angesprochen, das Ganze kostet logischerweise auch Geld. Haben Sie das Gefühl, dass in Deutschland dieses Geld angesichts vieler anderer Aufgaben überhaupt so da ist, dass wir das sinnvoll umsetzen können, diese Deichmaßnahmen, diese Schutzmaßnahmen, die Sie angesprochen haben?
Natürlich, das ist immer eine Frage des Geldes, ja, das wird auch woanders gebraucht, ich weiß. Das ist im Endeffekt dann eine politisch-gesellschaftliche Entscheidung, wo man das Geld reinsteckt. Will man das machen? Das können wir als Ingenieure weniger entscheiden. Wie gesagt, das muss die Politik dann entscheiden, ob wir das Geld da reinstecken möchten. Und man sieht es ja auch, reaktiv gibt es ja auch Geld. Also siehe Ahrtal, da ist ja schon Geld da. Vielleicht ist es sinnvoller, das halt vorher zu investieren.
Sagt Daniel Wachmann, Professor für Hydromechanik, hydrodynamische Modellierung und Hochwasserrisikomanagement im Fachbereich Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Ja, und mit diesen Aussichten endet auch unser Thema heute. Es war das Thema Hochwasser, das uns in den vergangenen Wochen, Monaten vielfach auch in Niedersachsen beschäftigt hat. Mein Name ist Andreas Kuhnt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bei uns geht's jetzt weiter mit Traumhaft.